von Marketing Blabla und Buzzword Bingo? Fühlen wir. Bei uns gibt's deshalb lieber echte Mehrwerte auf die Ohren. Handelskraft Digital Business Talk. Trends, Analysen und Klartext to go.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Handelskraft Digital Business Talk. Mein Name ist Samuel Stötzner und ich habe Bock mit euch und für euch ein neues Thema auseinanderzunehmen. Das tue ich in gewohnter Manier nicht alleine. Ich habe mir eine Gästin besorgt, Rebecca. Ich freue mich riesig, dass es geklappt hat, dass wir uns getroffen haben. Schön, dass du hier bist.
Danke dir, Samuel, für die Einladung. Ich freue mich auch.
Wir haben uns in Berlin getroffen, in unserem Berliner DotSource Office. Das erklärt auch für alle, die den Podcast schon mal gesehen haben, warum das Setup ein bisschen anders ist als sonst. Aber das ist gar nicht schlimm. Was nämlich gleich geblieben ist, ist unser USP des Podcasts. Trends, Analysen und Klartext. Vor allen Dingen Letzteres werden wir ernst nehmen, auch in dieser Folge. Du bist Leiterin der Regulierungspolitik bei Microsoft. Was macht man denn da? Das klingt nach einer riesigen Mammutaufgabe. Kannst du überhaupt in wenigen Sätzen beschreiben, was deine Aufgaben sind?
Ich gebe mir die allergrößte Mühe, Samuel. Unterm Strich würde ich sagen, ich beschäftige mich vor allem mit Gesetzen, bevor sie fertig sind. Das ist eigentlich der Hauptjob. Das heißt, die Begleitung von regulatorischen Prozessen, die Zusammenarbeit mit Bundestag oder auch in Brüssel mit den politischen Stakeholdern, um bestenfalls dafür zu sorgen, dass Gesetze vor allem auch die technische Realität widerspiegeln.
Dann bist du, und das war mir auch schon vorher klar, die prädestinierteste Gesprächspartnerin für das, was wir vorhaben. Denn worum es gehen wird in dieser Folge, ist das Thema KI-Souveränität. Es gibt ja nun einige globale Dinge, die da passieren, die alles andere als erfreulich sind. Und ich glaube, nicht zu übertreiben, wenn ich sage, dass du in Sachen Regulierungskooperation und Unterstützung auf EU-Ebene gerade alle Hände voll zu tun hast, oder?
Ja, also ganz neu ist das allerdings nicht, muss ich vielleicht dazu sagen. Ich würde sagen, wir sehen in den letzten so 10 Jahren doch eine ganze Menge, manche sprechen auch von Regulierungsflut. Ja, also wir sehen eine ganze Menge Regulierungsarbeit und Vorhaben. Und ja, als Microsoft sind wir natürlich vor allem daran interessiert, nicht nur für uns selbst als Firma, sondern vor allem auch im Interesse unserer Kunden dafür zu sorgen, dass das alles gut ineinander passt, dass eben die Regulierung das widerspiegelt, was technisch schon machbar ist, lösbar ist. Und so hat man auf jeden Fall keine Langeweile.
Cool. Bevor wir da tiefer einsteigen, starten wir mal in unsere erste Rubrik.
Sprint Planning.
Rebecca, jetzt geht es darum, bevor wir ins Thema gehen, in Medias Res, dass wir noch ein bisschen uns miteinander bekannt machen, uns ein bisschen locker machen, du dich vor allen Dingen locker machst. Das passiert im Videopodcast in gewohnter Manier mit diesem Tablet und diesem Stift, der dazugehört. Was jetzt passieren wird, heißt bei uns Sketch the Sound. Du kriegst jetzt für, ich glaube, es sind 24 bis 27 Sekunden einen Soundtrack auf die Ohren, den du noch nie gehört hast. Und dazu würde ich dich bitten, mit geschlossenen Augen auf diesem Tablet einfach was zu scribbeln. Es geht nicht darum, dass du mir figürlich irgendwas Schönes malst, gar nicht, sondern lass deine Gedanken einfach ein bisschen fließen, hör die Musik, fühl sie ein bisschen und dann schauen wir, was wir damit machen.
Okay.
Bist du ready?
Ja.
Dann sage ich Musik ab. Oh yes, oh yes.
Wild geblieben.
Du bist, hast den Rahmen nicht verlassen und du hast tatsächlich was gemalt, was sogar ich mit meiner beschränkten Kunstkenntnis einfach erkennen kann.
Jetzt, also, ja, ich bin gespannt, ob du erkennst, was es ist. Ich erkläre dir auch gleich, warum ich das gemalt habe.
Ja, also ich sehe eine, es erinnert mich an ein Kinderbild. Ich sehe eine klassische Sonne. Ich sehe eine Blume. Bei dem Tier im Zentrum bin ich mir unschlüssig, ob es ein Alpaka oder ein Lama-Alpaka.
Ein Alpaka, ja, unglaublich. Möchtest du wissen, warum?
Ja, bitte.
Ich war am Wochenende auf einer Alpaka-Wanderung und die Musik war so irgendwie freundlich und irgendwie hat mich das sehr daran erinnert, wie wir mit den Alpakas durch die grüne Wiese gelaufen sind.
Na mega, das nehme ich gerne mit in unsere Sammlung. Was damit passieren wird, bleibt gespannt. Ich glaube, die Franzi, meine Co-Host, plant damit eine Ausstellung am Jahresende mit all dem, was in diesem Podcast so zustande gekommen ist. Lass den Stift gerne da liegen. Wir bleiben bei lockeren Spielchen. Wir machen eine Runde Entweder-Oder.
Okay.
Ich habe mir ein paar Fragen ausgedacht. Ich habe die mir nicht ausgedacht. Ich habe die natürlich gepromptet, wie man es heutzutage macht. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich damit, ein bisschen noch mehr Lockerheit reinzubringen. Einfach ja oder entweder oder. Kaffee oder Mate?
Kaffee. Viel mit Hafermilch.
Okay. Buch oder E-Reader?
Ach, mittlerweile E-Reader. Aufgrund der Menge.
Okay. Urlaub. Am Meer oder doch lieber in den Bergen?
Meer.
Homeoffice oder Büro?
3:2. 3 Tage Büro, 2 Homeoffice.
Okay, dann mache ich die Frage, die in dieselbe Richtung geht und die aber sehr ähnlich ist trotzdem noch. Lieber Teams-Call im Hoodie oder Business-Meeting im Blazer?
Teams-Call. Wobei ich selten einen Hoodie anhabe, fällt mir ein. Gegebenenfalls, oder manchmal gebe ich zu die Yoga-Hose im Homeoffice.
Okay. Jetzt geht es ein bisschen thematischer noch zur Sache. EU-Vorgabe. Solides Sicherheitsnetz oder doch eher Stolperfalle für Innovationen?
Solides Sicherheitsnetz. Wir gehen später nochmal auf die Details ein, aber im Grunde genommen.
Okay, ja. Und eine ganz ähnliche geartete Frage. KI, Made in Europe, Gütesiegel oder Marketingfloskel?
Kann ein Gütesiegel sein. Ich würde sagen, Hauptsache überhaupt KI made, regardless where.
Dann nehmen wir das so hin und gehen damit direkt in unsere nächste Rubrik.
Daily Scrum.
Rebecca, wenn wir über KI-Souveränität reden, dann tun wir das mit dem Wissen, was KI und was Souveränität ist. Das muss man nicht jedem unterstellen können und das wollen wir auch nicht. Deswegen werden wir auch mit dir eine Runde Erklär's den Großeltern spielen. Du siehst hier diesen formschönen Buzzer, der macht ein hart hässliches Geräusch. Er klingt so und ich würde mal beschwören wollen, dass wir im Laufe des Podcasts vielleicht ein oder andere Mal hören. Dieses Geräusch wirst du immer dann hören, wenn du mir bei dem Versuch, KI-Souveränität so zu erklären, dass es meine Großmutter, wobei die ist ein bisschen dement, vielleicht meine fast 14-jährige Tochter versteht. Ne? Die nutzt ChatGPT, Grüße gehen raus an K2, und weiß aber nicht, was dahinter steckt und schon gar nicht weiß sie, warum und wo das vielleicht sinnvoll ist, wo die Daten, die sie da reingibt, hinwandern. Also versuch doch mal, das so zu erklären, was ist KI-Souveränität, dass es auch meine fast 14-jährige Tochter versteht.
Okay, ich gebe mir Mühe. Ich hoffe, du musst nicht allzu viel buzzern. Ich würde es im ersten Schritt vor allem wirklich auseinandernehmen, also abschichten, weil KI-Souveränität ist natürlich irgendwie sehr, sehr groß. KI besteht aus vielen, vielen Teilen. Ich glaube, das ist so die wichtigste Message eigentlich. Es gibt nicht die eine KI. Also KI ist natürlich Applikationen, also ne, Software, hast du gerade gesagt, ChatGPT, die Anwendung, die wir als Nutzer direkt benutzen. KI braucht aber auch Rechenzentren, KI braucht natürlich Daten. KI braucht aber vor allem auch Skills, also ne, Lernen ist ganz wichtig. Und insofern hat man immer, wenn man über KI spricht, eigentlich eher wie so eine Art Ökosystem. Und Souveränität ist auch etwas, was man, glaube ich, erstmal abschichten muss. Also worum geht es eigentlich, wenn Menschen über Souveränität sprechen? Ich würde sagen, es geht dabei um Resilienz, also Business Continuity vor allem.
Jetzt muss ich drauf hin.
Business Continuity, ja, okay, gut, für
also
14.
Applikation ja, und Skills,
Applikation geht gerade noch. Okay, fair enough. Ja. Aber Resilienz ist okay.
Ich glaube, man kennt das aus anderen Kontexten als aus dem Business, aber ich denke, ja.
Ja, Resilienz geht natürlich.
Widerstandsfähigkeit.
Ja, Widerstandsfähigkeit. Ja. Aber bei Souveränität geht es natürlich auch um Daten und auch um Sicherheit. Und wenn man diese beiden Begriffe jetzt zusammennimmt, denke ich, muss man sich unter KI-Souveränität vor allem vorstellen, dass wir alle, und damit meine ich uns als Nutzerinnen und Nutzer, aber vor allem auch so die gesamte Wirtschaft, dass wir in die Lage versetzt werden, eigenständige Entscheidungen über den Umgang mit der Technologie zu treffen. Und das heißt vor allem auch, dass wir selber lernen, damit umzugehen.
Okay, finde ich, lasse ich durchaus gelten. Die paar Buzzwords, die vorkamen, die haben wir aufgeklärt. Mega. Habt ihr denn bei Microsoft gerade noch ein Thema, was ähnlich groß ist überhaupt wie dieses KI, was irgendwie über allem schwebt?
Größer als KI? KI.
KI.
KI ist, denke ich, einfach, weil es ja die neue Querschnittstechnologie ist, vergleichbar mit Elektrizität, Buchdruck, dem Internet so als Ganzem, ne, ist einfach so, so bedeutsam für unsere Zukunft, dass wir alle jeden Tag an und mit KI arbeiten.
Und, wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe, auch nicht erst seit vorletzter Woche.
Das ist völlig richtig. Es ist aber auch so, dass es ein, ich sag mal, andauernder Prozess ist. Also nicht nur, weil wir natürlich neue Funktionalitäten, neue Funktionen auch in unsere eigenen Produkte einbauen und gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln, sondern eben auch, weil wieder das ins Spiel kommt, was ich gerade schon gesagt habe, nämlich dieser andauernde Lernprozess. Und das gilt tatsächlich bei uns für alle Microsoft-Mitarbeitenden. Auch je nach Jobprofil. Ne? Also ich vor allem auch so für juristische Arbeit. Ich arbeite natürlich viel mit Texten. Ich entwickle regelmäßig, weiß nicht, PowerPoint-Präsentationen für Vorträge. Manchmal auch Excel. Habe aber natürlich andere Bedürfnisse, was jetzt so meine KI-Nutzung angeht, als zum Beispiel unsere Developer, ne? Oder unsere Coder. Und jeder muss sozusagen den eigenen Umgang mit KI lernen und auch über die eigenen Risikoaspekte Bescheid wissen, die für die eigene Arbeit dann auch Relevanz haben.
Da sind wir ein bisschen bei dem Thema, was wir im Vorgespräch als Dimensionen erklärt haben. Ne? Also in was für Dimensionen denkt ihr denn KI-Souveränität? Du hast ja gerade schon was angerissen.
Also ich würde es immer wieder so runterbrechen in die Bereiche Resilienz, Sicherheit und Datenschutz. Es geht durchaus noch darüber hinaus, also gerade im KI-Kontext ist für uns immer Responsible AI ein ganz, sorry Buzzer, ja, ich weiß, also
ja, bitte.
Verantwortungsvolle KI, weil wir durch unsere Struktur, die wir innerhalb von Microsoft aufgebaut haben, um verantwortungsvolle KI auch umzusetzen in unseren eigenen Tools und Services, aber eben auch, ne, in den Kundenanwendungen, sicherstellen, dass wir die unterschiedlichsten Risikosphären auch überhaupt einfließen lassen können. Und dafür ist es zum Beispiel auch super wichtig, dass man in interdisziplinären Teams arbeitet, dass man auch wieder, ne, diesen andauernden Prozess vor Augen hat. Also es ist ganz häufig nichts, was man, weil heute Dienstag ist, sozusagen abgeschlossen hat, sondern man entwickelt ja Tools und Anwendungen auch weiter. Das heißt, man muss gegebenenfalls neue Risikobewertungen machen. Und einfach um diese Dynamik abzubilden, ist für uns, also verantwortungsvolle KI, eine ganz wichtige Säule auch von KI-Souveränität. Und dann immer und immer wieder lernen. Also AI-Skilling, ich weiß, Buzzer. Also Lernmöglichkeiten im Prinzip, Lernplattformen zu bieten, ist für uns eine wirklich der tragenden Säulen der gesamten KI-Transformation. Weil ohne dass wir den Umgang damit lernen, werden wir die Potenziale nicht heben können. Ne? Und wenn man vielleicht auch noch mal so ein Stück zurückguckt auf den Vergleich, den ich gemacht habe zur Elektrizität. Wir haben ja auch alle gelernt, damit umzugehen. Ja, also wir wissen heutzutage, selbst wenn wir jetzt nicht Elektriker sind, also sozusagen nicht als Fachleute, wir wissen, wie es grundsätzlich funktioniert. Wir wissen hoffentlich alle, weiß nicht, dass man nicht direkt über dem Lichtschalter anfängt, in die Wand zu bohren. Ja, also das sind so Dinge, das hat man ja gelernt, auch wenn man jetzt nie die Fachausbildung gemacht hat. Einen ähnlichen Angang braucht man letztlich bei KI.
Finde ich cool. Cool finde ich auch, dass du an den Buzzer denkst. Und jetzt mache ich was, das ist ein Novum im Podcast. Ich gebe ihn auch für dich frei. Also feel free.
Was heißt, wenn du jetzt
Buzzer? Richtig. Wenn ich jetzt mich, und das wird auch passieren, in Buzzwords vergreife, ohne sie zu erklären, fühl dich frei, da auch drauf zu hauen. Ich glaube, Microsoft-Produkte kennt so ziemlich jeder. Das ist ja auch unheimlich weit verbreitet. Ich habe mal von euch Zahlen rausgesucht. Ich glaube, 85% aller deutschen Büros ist irgendwie Microsoft Office-Produkte sind da am Laufen. Und auch schon jeder fünfte Arbeitsplatz nutzt auch die KI, die dahinter steckt mittlerweile. Das sind große Zahlen. Ihr seid da natürlich der Player schlechthin. Bei Player hätte ich jetzt einen Buzzer erwartet. Ist nicht schlimm. Wir wissen, was gemeint ist. Was sind denn die letzten Anwendungen, die von Microsoft mit einem KI-Feature, mit einer KI-Anwendung Funktionalität versehen wurden? Danke.
Wenn ich die jetzt sage, das ist eigentlich auch totaler Buzzer-Trigger, ne?
Ja.
Also ich würde sagen, die wichtigsten Funktionen, einmal natürlich der Copilot, das ist das, was die allermeisten sicherlich kennen, weil es über die M365-Suite natürlich auch schön integriert zugänglich gemacht wurde. Jetzt die letzten Neuerungen, die ich besonders spannend fand, ist die Azure AI Foundry und die asynchronen Agents für GitHub, weil die... Und ich erkläre es ein bisschen, weil sonst niemand, was man darunter sich vorstellen kann. Also an sich kann man sich ja gerade so Agents, also die KI-Agenten, noch mehr vorstellen wie so eine Art Assistent, den man hat, der einem einzelne Aufgaben abnimmt oder erleichtert, vorbereitet. Also gerade auch durch eher so tiefere Recherchen, die möglich werden. Und die asynchronen GitHub-Agents, die haben jetzt quasi auch wie ihre eigene Umgebung. Also da muss man sich vorstellen, der Assistent muss nicht die ganze Zeit bei mir im Raum sitzen, sondern der kann sozusagen auch ein bisschen sein eigenes Ding machen und mir bei der Codeentwicklung helfen. Und das ist für Developer einfach ein riesiger Schritt nochmal vorwärts. Das fand ich eine sehr, sehr bedeutsame Ankündigung. Das sind jetzt so die neuesten Entwicklungen.
Jetzt gehen wir mal zum Thema Datenschutz und der ganz großen Frage, die ja jetzt irgendwie über allem schwebt. Wo liegen denn meine Daten? Bin ich als Microsoft-Kunde, und das sind ja wie bereits erwähnt unendlich viele, allein in diesem überschaubar großen Land, bin ich denn automatisch Kunde bei einer US-amerikanischen Firma? Bin ich Teil der deutschen Microsoft-Community? Wo liegen, wenn ich eine Standard-Microsoft-Lizenz über ein Unternehmen habe, wo liegen meine Daten?
Das ist für EU-Kunden relativ einfach zu beantworten wegen der EU-Data-Boundary, die vorsieht, dass wenn du zum Beispiel dein, ist Tenant auch ein Passwort, also wenn ja. du dein, okay, fair enough, wenn du, also sag ich mal, deinen Vertrag hier abschließt, ich fasse es ein bisschen größer, dann unterliegst du der EU-Data-Boundary und die stellt letztlich sicher, dass deine Daten in Europa beziehungsweise dem sogenannten EFTA-Raum, also der Europäischen Freihandelsassoziation, zum Beispiel inkludiert das noch die Schweiz, gehalten werden. Vertragspartner für die EU-Kunden ist im Regelfall die irländische Microsoft.
Okay, weil ich glaube, mich in meiner Recherche an irgendwas zu erinnern, wo man gegen Aufpreis auch sicherstellen konnte, dass seine Daten dann dezidiert in Deutschland liegen.
Du kannst sowieso auch einzelne Rechenzentren bzw. Lokalisierungen anfordern. Ja. Also auch über die Boundary hinaus ja. kannst du Spezifikationen vornehmen. Und du kannst auch zum Beispiel in Situationen, wo du auf den globalen Support angewiesen bist, gibt es dann auch nochmal so zusätzliche Absicherungsfunktionen. Das eine nennt sich Logbox, wo du dann für den spezifischen Support, den du anforderst, sozusagen einzeln Freigaben erteilen kannst und auch musst, damit die internationalen Kollegen sozusagen dir dann auch weiterhelfen können. Also da ist sehr, sehr viel Kontrolle wirklich beim Kunden hier und das ist auch Hintergrund. Ne? Also das war ganz klar auch Ziel der Initiative und des Projekts der Data Boundary, dass man viel, viel mehr, also Datenhaltung hier und viel mehr Kontrolle, Auswahlkontrolle und eben auch Durchführungskontrolle auf die Kunden hier ermöglicht.
Datenhaltung möglichst nah bei demjenigen, der es benutzt, ist ja das Stichwort schlechthin, wenn es um KI-Souveränität geht, glaube ich. Ne? 3,2 Milliarden Euro habe ich gelesen, will Microsoft, das ist gar nicht, die Meldung ist gar nicht so neu, die ist Anfang des Jahres, glaube ich, rausgekommen, in neue KI, nicht in KI, aber in Rechenzentren in NRW, glaube ich, investieren.
Unter anderem.
Die größte Investition in der deutschen Firmengeschichte.
Richtig.
Ist das, oder inwieweit ist denn das ein Indiz dafür, dass es auch eine riesige Nachfrage nach sowas gibt?
Es ist definitiv ein Indiz für Nachfrage und es ist aber auch wieder letztlich ein Signal und also eine ausgestreckte Hand für unsere europäischen Partner. Weil, du hast es ja auch eingangs schon gesagt, wir sehen etwas mehr geopolitische Dynamik. und deswegen ist eben auch so die Frage, ne, wo stehen die Rechenzentren, wo können Daten gehalten werden und wie viel Stabilität können wir sozusagen auch sicherstellen, ja, und wie viel können wir bieten? Die ist immer wichtiger geworden und für uns ist es deswegen eben auch wichtig, ganz klar zu sagen, wir bauen hier und wir sind als Microsoft hier. Weil so ein Rechenzentrum, ne, ich meine, wir wissen alle ungefähr, wie die aussehen. Die sind ja nicht auf Rädern gebaut. Das heißt, wenn wir die hier bauen, dann ist das eben ganz klar auch ein Bekenntnis für die europäische Partnerschaft.
Gekommen, um zu bleiben, ja. Ich habe mit dem Tobias Schild, einem Kollegen von dir, auch schon mal gesprochen im Vorfeld und glaube mich daran zu erinnern, dass von dieser Gesamtsumme, die wir gerade genannt haben, von diesen 3,2 Milliarden, auch ein gar nicht so unerheblicher Teil nicht allein für den Bau und die Ausstattung vorgesehen, sondern für die Befähigung der Menschen, die dort auch arbeiten sollen.
Ja, und vor allem auch, also die Menschen, die dort arbeiten, aber eben auch deutlich darüber hinaus, also ein substanzieller Teil dieser Investmentankündigung vom letzten Jahr ist sozusagen, ne, also die größere KI-Skilling-Initiative und die trägt wirklich, also wie ich finde, beeindruckende Früchte. Wir arbeiten ja mit vielen, vielen Partnern zusammen, also quer durch, sag ich mal, alle Bereiche, ja, also da sind Industrieverbände dabei, da sind aber auch Lehrer- und Schulverbände, Landesverbände, alles Mögliche sozusagen mit an Bord, was ich ein sehr, sehr gutes Signal finde. Und wir haben seit dem letzten Jahr durch diese Partnerinitiativen schon 2 Millionen Lernende erreicht. Mit den verschiedenen Maßnahmen, die es da so gibt. Also da sind viel auch so Webinare, ne? Also Online-Schulungen, teilweise gibt es aber auch Präsenzformate, also alles Mögliche, um einfach so vielen Menschen wie möglich zu ermöglichen, mit KI in Kontakt zu kommen, KI zu lernen, auch wieder, ne, für ihre eigenen Bedürfnisse.
Ja.
Und ja, so auch einfach die Technologie handhabbar zu machen für uns alle.
Wie fit sind denn unsere, in Klammern, EU-Politiker, wenn es das, was das Thema KI angeht, beziehungsweise technische Voraussetzungen, um diese neue bahnbrechende Technologie auch nachhaltig sinnvoll nutzen zu können?
Ich würde mir jetzt nicht anmaßen, über den Skilling-Stand sozusagen da so viel zu sagen. Was ich wahrnehme, ist auf jeden Fall auch in der Zusammenarbeit mit den politischen Entscheidern in Brüssel, dass KI absolutes Top-Thema ist. Also es ist angekommen, dass letztlich die Technologie ist, die ganz, ganz viel verändern kann in der Industrie, in der Gesellschaft, auch in der Politik. Also auch die Art und Weise, wie Politik gemacht wird, kann ja durch KI verbessert werden, ja, weil es datengetriebene Entscheidungen auch ermöglicht und vielleicht auch Übersichten zu Dingen, die wir bisher noch gar nicht auswerten konnten, wenn wir die Daten haben. Also insofern ist es auf jeden Fall als Top-Thema angekommen, was ich sehr gut finde, weil auch dadurch wird wieder der Dialog ermöglicht. Ja? Also sowohl mit uns als Technologie-Providern, aber natürlich auch mit Anwendern, mit Kunden aus allen Industrien, sodass Leitplanken gesetzt werden können für bestimmte Anwendungen, die vielleicht besonders risikoreich sind, aber auch für Förderprojekte. Ja? Also weiß nicht, Kooperationen, die mitgliedstaatenübergreifend funktionieren, wo entweder Gelder zusammengesammelt werden oder eben Industriepartnerschaften geschmiedet werden. Und all das führt ja letztlich dazu, dass KI als Technologie nutzbar ist in Europa und damit sozusagen auch die wirtschaftliche Stabilität und bestenfalls der wirtschaftliche Aufschwung gelingt.
Hm. Wenn wir mal auf das schauen, womit auch Otto Normal in meisten Fällen mit KI zu tun hat, sind wir beim Thema Sprachmodelle, Chatbots. Und ganz groß im Kommen Bild, Ton und zuletzt auch von Google gesehen Videogenerierung. Ein riesen Meilenstein. Hast du mal ein Insight für mich? Und Insight wäre jetzt nochmal die Gelegenheit für dich, auf den Buzzer zu hauen. du weißt schon, sag mal, Insight. Ist das mies, wenn man in diesem Game so drin ist? Ein Einblick, einen geheimen Einblick in die... Gibt es Ideen, dass man KI zum Beispiel, KI-Resultate mit Wasserzeichen, mit digitalen Wasserzeichen versieht? Ich habe letztens gelesen, bei vielen Large Language Models, also bei den Chatbots und Modellen, gibt es das schon. Ist so eine Idee auch in der EU in den Köpfen vielleicht für Dinge, die darüber hinausgehen, sprich Bild, Video, Audio?
Gibt es tatsächlich schon, vor allem durch den AI-Act werden neue, ich sag mal so, Kennzeichnungs- und Transparenzpflichten auch eingeführt. Aus unserer Sicht, also jetzt so aus der Microsoft-Perspektive gesprochen, auch also absolut essentiell. Weil, also ne, du hast es gerade gesagt, wir sehen enorme Potenziale, also in der Bildbearbeitung, Videobearbeitung, auch in der Audiobearbeitung. Wir sehen aber gleichzeitig, dass da natürlich ein besonderes Risikopotenzial auch entsteht oder auch schon entstanden ist. Es ist nicht mehr Zukunftsmusik, sondern das ist durchaus da. Wir sehen ja deswegen auch, ne, gezielte Desinformationskampagnen, die mit sogenannten Deepfakes arbeiten, also künstlich generierten Videos, die den Anschein erwecken, irgendwas sei passiert und es ist aber in Wahrheit nicht passiert. Also insofern, da gibt's eine gewisse Risikosphäre, die aus unserer Sicht wirklich aktiv auch adressiert werden muss. Wir machen das in unseren eigenen Tools natürlich und da wird auch mit unterschiedlichen Maßnahmen gearbeitet. Also es gibt einmal eben, ne, das, was du angesprochen hast, das Wasserzeichen, was vielleicht viele so aus der bisherigen Textbearbeitung auch schon kennen. Ne, also wenn ich jetzt ein Word schreibe und dann schreibe ich da mal so Fett Draft drauf, wenn es noch nicht fertig ist. Das ist so ein klassisches Wasserzeichen. Ähnliches ist auch möglich für KI-generierte Inhalte. Man kann aber zum Beispiel auch mit Metainformationen arbeiten. Das sind dann die Informationen, die nicht sozusagen direkt sichtbar sind, sondern in die entsprechenden Dateien integriert und so sicherstellen, dass zum Beispiel erkennbar ist, von wem stammt der Inhalt. Wir haben zum Beispiel seit vielen, vielen Jahren ein Projekt mit der BBC, wo das umgesetzt wird, sodass die BBC-Inhalte besonders dann gekennzeichnet werden. Man kann auch mit sogenannten, was ist das deutsche Wort für Detection-Tool, Erkennungstool, mit Erkennungstools arbeiten, ja, mit Erkennungswerkzeugen arbeiten. Und also so hat man im Prinzip wie so eine Art Baukasten an Mechanismen und Maßnahmen, um entweder zu kennzeichnen, ein Inhalt kommt von einem bestimmten Kanal, ne, einem bestimmten Urheber, oder ein bestimmter Inhalt ist auf jeden Fall KI generiert, oder ein Inhalt ist KI bearbeitet, oder ein Inhalt ist vollständig unbearbeitet. Na, auch das kann ich natürlich über die Information sicherstellen. Und all das kann letztlich einen Beitrag dazu leisten, dass wir so im Informationsökosystem auch Vertrauen erhalten. Weil gerade jetzt, ne, wo einfach viele Inhalte, die KI generiert sind, nicht mehr von echten zu unterscheiden sind, ist es einfach wichtig, solche Marker setzen zu können. Aber ja, es ist also auch das ist ein Prozess, der regulatorisch begleitet wird, aber der auch aus unserer Sicht wirklich aktiv von Technologieprovidern vorangetrieben werden muss.
Du hast einen wunderbaren Euphemismus bei der vorletzten Frage benutzt oder bei der Antwort darauf, geopolitische Dynamik. Das ist natürlich ein blumiges Wort für das, was gerade um uns herum passiert und was wir mit, ja, wahrscheinlich du auch mit viel Schrecken und Angst auch wahrnehmen. Wie äußert sich das? Microsoft hat vor gar nicht allzu langer Zeit, letzte Woche, am 4. Juni, glaube ich, ein neues Sicherheitsprogramm gestartet. Das, und korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, allen europäischen Nationen, also allen EU-Nationen plus, ich glaube, wir sind in demselben Raum, den du gerade vorhin aufgemacht hast. Ne? Da zählt noch die Schweiz mit dazu, das Vereinigte Königreich und andere, der Vatikan, wenn der Papst demnächst mal KI-Probleme hat. Sei es drum, das zeugt ja davon, dass schon einiges im Argen liegt, ne? wenn Microsoft so eine große Offensive startet. Wie ist denn das Bedrohungsszenario? Seht ihr aktuell potenzielle und auch tatsächliche Angriffe von den Aggressoren, die gerade das geopolitische Weltgeschehen bestimmen?
Also wir sehen, und das ist auch, denke ich, jetzt im Rahmen des europäischen Sicherheitsprogramms ganz, ganz gut deutlich geworden, kann man auch nachlesen in dem recht langen Blog, den es dazu gibt. Wir sehen durchaus Angriffe auf Sicherheitsinfrastrukturen, generell auf wichtige Infrastrukturen aus dem Ausland. Das europäische Sicherheitsprogramm ist aber vor allem, und deswegen ist es geopolitisch auch denke ich, so relevant, Teil unserer fünf digitalen Zusicherungen für Europa. Die stammen vom 30.04. dieses Jahres und sind also für uns im Prinzip ein ganz, ganz wichtiger Maßnahmenkatalog und auch eine Initiative, die wir angestoßen haben, um wieder mehr Vertrauen und Stabilität herzustellen. Weil wir nehmen diese Dynamik wahr, wir hören auch wirklich genau hin. Also ne, wenn wir jetzt so in Europa auch Diskussionen haben, über Souveränität, über Resilienz, ne, wie viel Sicherheit können und müssen Technologieprovider, wie wir auch herstellen. Und deswegen waren die fünf Zusicherungen für uns sozusagen ganz klar auch ein Ausdruck dessen. Also, dass wir nochmal bestätigen wollen, dass Stabilität und Vertrauen herzustellen sind. Und innerhalb dieser fünf Commitments, da gibt es eben unter anderem das Commitment 4, also die Zusicherung 4, die beschäftigt sich mit Sicherheit. Weil wir darin auch nochmal betont haben, dass wir unter anderem, ne, zum Beispiel für die Ukraine seit Beginn des Angriffskriegs durchgängig Support geleistet haben, also auch relevant im, sag ich mal, finanziellen Umfang, aber vor allem auch damals dafür gesorgt haben, wichtige Daten zu evakuieren, um sozusagen dort Unterbrechungen der Serviceleistung oder überhaupt der Infrastruktur auch abzuwenden. Und auf diese Maßnahmen und Bausteine, die wir bisher immer schon ergriffen haben, bauen wir jetzt das europäische Sicherheitsprogramm auf. Und das knüpft auch an etwas an, was wir schon seit vielen Jahren haben, das ist das sogenannte Government Security Program, also was vor allem Zusammenarbeit zwischen uns und Behörden umfasst, den Austausch von relevanten Sicherheitsinformationen, um einfach schneller reagieren zu können, weil sich die Sicherheitsbedrohungslage jetzt auch und mit KI natürlich nochmal verändert hat.
Nun, seit ihr ja ein Softwarehersteller und auch jemand, der KI-Systeme distribuiert, vertreibt und damit ein Stück weit in der Bredouille, also auch für diese Angriffe von außerhalb werden ja KI-Systeme aller Voraussicht nach und auch schon jetzt in großem Maße genutzt, weil so, wie du eben schon sagtest, sinnvoll, schnell viele Daten verarbeiten können und darum geht es ja bei sowas auch. Ihr habt jetzt in diesem gerade erwähnten Sicherheitsprogramm, das finde ich einen ziemlich smarten Move, wollt ihr proaktiv verhindern, dass mit eurer eigenen KI sowas passiert? Weil wer kann bitte schon ausschließen, dass nicht auch jemand im Kreml mit einem eurer Produkte einen solchen Angriff startet? Wie macht ihr das denn? Also verbietet ihr schlicht und ergreifend jedem in diesem Land, dieses Produkt zu nutzen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Es sind immer verschiedene Maßnahmen, die ineinander greifen. Also ein Teil kommt natürlich aus, den Nutzungsbedingungen. Ein Teil kommt aber tatsächlich auch aus der sehr, sehr umfangreichen Auswertung von Sicherheitssignalen. Also wir werten ja jeden Tag mehrere jetzt muss ich überlegen, Milliarden ist, glaube ich, die deutsche Übersetzung, Billion ist das in Englisch, Sicherheitssignale aus. Und insofern, wenn du dann feststellst, dass sich bestimmte Bedrohungsszenarien an einem bestimmten Ort manifestieren, dann kann man darauf auch wieder entsprechend reagieren. Ganz neu ist dieser Ansatz tatsächlich auch nicht, was ich denke, was ein sehr, sehr gutes Signal ist, weil wir auch und vor allem wieder aus diesem Responsible AI-Programm, also verantwortungsvolle KI zu bauen und zu verkaufen, zu vertreiben, immer darauf geachtet haben, dass die Produkte bestimmte Funktionen nicht ausführen können. Weil auch das Teil unserer Meinung nach von verantwortungsvoller KI ist. KI ist als Technologie, wie gesagt, mit eigentlich nicht zu vergleichen, was wir heute an Innovationspotenzial da draußen sehen. Und dadurch, dass mit diesem großen Potenzial einfach auch große Risiken entstehen können, sehen wir es als unsere Aufgabe an, diese Risiken zu adressieren, möglichst und so weit wie es geht, bevor sie sich manifestieren. Das geht nicht immer. Aber dort, wo wir sogenannte Safety Mitigations, also Sicherheitsabsicherungen einziehen können, sind wir immer bemüht, das entsprechend auch vorab zu machen.
Es fiel schon ein paar Mal der EU AI Act. Für alle da draußen, die die Folge vom Handelskraft Deadline Roulette verpasst haben, ist eine absolute Empfehlung von mir. Da sitze ich mit meinem Kollegen Sven Pitzold und rede genau darüber, was man auch in der Kürze der Zeit noch tun kann, um diesem Gesetz sinnvoll entgegenzutreten und gewappnet zu sein. Du hast schon ein bisschen erzählt, was deine und Microsofts Rolle im Rahmen der EU-Diskussionen um dieses Gesetz war. Deswegen will ich gar nicht fragen, welche Rolle ihr gespielt habt, so wie wir es vereinbart hatten, sondern würde eher spezieller fragen, gab es in diesen ganzen Gesprächen Dinge, wo du gedacht hast, boah, ich hätte nie gedacht, dass das ein Thema wird innerhalb dieser Gespräche oder andersrum, dass die gedacht haben, dass die von irgendwo, also gab es eine große Überraschung für dich und für euch?
Überraschung würde ich nicht sagen. Ich fand eher beeindruckend zu sehen, dass man sich sowohl in Brüssel als auch in allen Mitgliedstaaten so im Verhandlungsprozess zum AI Act bemüht hat, möglichst diesen technologischen Fortschritt abzubilden. Das ist vielleicht nicht an allen Stellen ganz optimal gelungen. Die Einschränkungen möchte ich an der Stelle schon machen. Aber man sieht schon ganz klar, dass die Entscheider in Brüssel verstanden haben, dass sie hier an einer Technologie regulieren, die wahnsinnig dynamisch ist. Und deswegen sehen wir auch, und ich glaube, das wird letztlich auch so der Bestandstest sein für den AI Act. Deswegen hat der AI Act auch über 60 so Regulierungsbausteinchen, die noch unter ihm drunter liegen, die jetzt entwickelt werden. Deswegen, glaube ich, muss man sowieso immer über den AI Act ein bisschen hinausgucken und eben diese vielen sogenannten Implementing Acts, Delegated Acts, die ganzen Standards, die entwickelt werden, die vor allem also technisch auch dann Rahmen setzen. Also all das muss man im Blick behalten. Das ist, glaube ich, für uns alle eine Herausforderung. Und wir sehen es ein Stück weit auch als unsere Aufgabe an, hier unsere Partner und Kunden natürlich in der Implementierung zu unterstützen. Also wir veröffentlichen sehr, sehr, sag ich mal, also einerseits rechtzeitig, aber eben auch wirklich viele Informationen zum AI, zu unseren eigenen Implementierungsarbeiten, damit all diejenigen Partner von uns, die sozusagen darauf angewiesen sind, dass wir so rechtzeitig auch kommunizieren, was wir machen, damit sie all die Informationen einfach zur Verfügung haben und arbeiten eben jetzt auch dauerhaft weiterhin mit den Entscheidern in Brüssel und den Mitgliedstaaten zusammen, um einfach dafür zu sorgen, dass die Regulierung andauernd technologieadäquat bleibt, ich sag's mal so. Weil, also als der AI geschrieben wurde, gab es viele der Anwendungen und Innovationen ja so auch noch nicht im Markt, die wir jetzt sehen.
Wie groß ist denn der Trend, jetzt sich wieder eigenes Blech in den Keller zu stellen, als Unternehmen? Also ist das ein Thema, so eine Art, ich mach mir jetzt meine eigene kleine Cloud. Ne? Früher war das so die Cloud des kleinen Mannes, wenn ich mir vor 15 Jahren, als es noch keine Clouds gab, wenn man sich sein Dokument an seine eigene E-Mail-Adresse geschickt hat, damit es irgendwo gespeichert ist. Das war so die Cloud des kleinen Mannes. Gibt es sowas Ähnliches aus weniger lächerlichen Gründen jetzt wieder oder den Wunsch, den Bedarf danach, dass Firmen sagen, das KI-Thema ist super spannend und ich habe verstanden, wenn ich das nicht wirklich ernsthaft für mich benutze, dann werde ich gegen meine Konkurrenz abstinken. Und weil ich das Risiko umgehen möchte, baue ich mir jetzt doch meine eigene Serverlandschaft wieder in meine Unternehmen ein.
Ich denke, es gibt solche Überlegungen. Ich würde immer sagen, man muss sich fragen, erreiche ich damit tatsächlich die Ziele, die ich erreichen möchte? Und auch da wieder, Stabilität und Widerstandsfähigkeit sind also absolut essentielle Themen, ich denke, für alle Unternehmen. Und ich würde immer empfehlen, dass man sich in der Landschaft der Technologieanbieter und der Partner, mit denen man arbeitet, erklären lässt und zeigen lässt, wie diese Resilienz hergestellt werden kann. Und dann ist es wahrscheinlich am Ende des Tages meistens nicht so relevant, dass ich mir meinen eigenen Serverschrank in den Keller stelle, sondern wahrscheinlich geht es auch dann recht schnell um Skalierbarkeit und Innovationsfähigkeit. Und die entsprechenden Werkzeuge dann aber eben trotzdem, ne, Stabilität, Datenschutz, Sicherheit, also all das in dieser Cloud-Umgebung sicherzustellen. Ich muss sagen, wir haben, glaube ich, jetzt, ich würde sagen, auch schon ein Jahrzehnt eigentlich immer über die Vorteile von Cloud Computing oder generell Cloud gesprochen. Im Moment ist es, denke ich, so, dass wir eine ganze Menge der eigentlich bekannten Argumente wahrscheinlich nochmal sozusagen auch neu bringen müssen. Und auch da wieder letztlich ist es natürlich auch unsere Aufgabe als Technologieanbieter, ein Angebot für die Kunden zu schaffen, was relevant ist. Und ich glaube, wenn man in die Situation kommt, dass man diesen Diskurs führt, also wirklich zu überlegen, was braucht der Kunde, was können wir liefern oder ne, was kann man als Provider liefern und wie kann man die einzelnen Bedenken, die es gibt, ob berechtigt oder nicht, aber man hat ja Bedürfnisse als Unternehmen, die einzelnen Bedürfnisse und Bedenken, die es gibt, wie kann man die adressieren? Und ich denke, wenn wir da in einen sachlichen Dialog kommen, der vielleicht auch manchmal etwas weniger emotional und aufgebauscht geführt wird, dann gibt es eine ganze Menge wirklich gute Lösungen im Markt.
Wenn ich mir gerade diese riesigen neuen KI-Cloud und damit ja auch KI-Rechenzentren irgendwo vorstelle und ich habe erst vorgestern im Radio gehört, so eine Anfrage an ein Chatbot bedarf bis zu 10-mal mehr Energie als eine simple Google-Anfrage. Dann geht ja damit auch einher, dass ihr eine große ökologische Verantwortung habt. Was sind denn die Dinge, die ihr da ins Feld führt, wenn es darum geht, das auch ökologisch sinnvoll und nachhaltig zu produzieren, was da an Rechenleistung gebraucht wird?
Vor allem wirklich nachhaltige Rechenzentren, Bauweisen. Also wir beschäftigen uns viel mit nachhaltigen Beton und Stahl. Das finde ich auch immer interessant, wenn man so wie ich quasi aus der Digitalpolitik kommt und auf einmal beschäftigt man sich mit Beton und Stahl. Aber so ist es letztlich, weil das natürlich alles Aspekte sind, die bei uns auch in die Nachhaltigkeitsbewertung mit einfließen. Wir haben eine ganze Menge Innovationen in den letzten Jahren entwickelt, zum Beispiel auch zu geschlossenen Wasserkreisläufen zur Kühlung, sodass wir nur einmal Wasser zuführen müssen und sozusagen nicht beständig höheren Wasserverbrauch haben. Und all das sind letztlich Bausteine, um auch an unseren Nachhaltigkeitszielen festzuhalten, die wir ja auch publik gemacht haben. Wir veröffentlichen auch, da ist jetzt auch kürzlich der aktuelle Sustainability Report rausgekommen von Microsoft, wer den noch nicht kennt, das ist, finde ich, die Lektüre wert. Vor allem, weil wir da auch relativ klar darstellen, ne, wo haben wir schon auch gute Fortschritte gemacht, wo sind wir auf einem guten Weg und wo müssen wir auch selber noch besser werden. Weil natürlich spielt Nachhaltigkeit und Energieverbrauch und überhaupt Ressourcenschonung bei allen Rechenzentren und natürlich auch bei aller digitaler Technologienutzung immer eine Rolle.
Ich buzzer jetzt noch für den Sustainability Report.
Ah.
Den erklärst du mal kurz?
Der heißt aber so.
Aber was ist es?
Das ist unser Nachhaltigkeitstransparenzbericht.
Gut, weil es ein wichtiges Dokument ist, werde ich es mal in die Shownotes packen, dann können das die Leute finden. Rebecca, bis hierhin erstmal vielen lieben Dank. Ich habe eine Menge gelernt und ich habe eine Menge Informationen aus erster Hand bekommen von jemand, die auch mit den Entscheidern auf politischen, ganz hohen Ebenen spricht. Ich fand es ein mega spannendes Gespräch. Ich sage aber noch nicht Tschüss, weil was wir zum Ende noch machen, und das sollte man zum Ende eines jeden Projekts, so auch dieses Podcasts tun, ist eine kurze Retrospektive.
Retrospektive.
Rebecca, wir wollen Klartext reden, wir wollen den Leuten Mehrwerte mitgeben. Wenn ich jetzt als deutscher Unternehmer diesen Podcast gehört habe und denke, ist ja alles gut und schön, was die auf EU-Linie entscheiden, was mache ich denn nun? Was sind denn deine ersten drei Schritte, die du jedem mitgeben würdest, der sagt, ich habe verstanden, dass KI ein wichtiges Thema ist, was ich machen muss, sonst bin ich nicht wettbewerbsfähig oder bin nicht schnell genug, habe aber ein bisschen Sorge, dass ich datenschutzrechtlich was falsch mache. Womit soll ich denn starten?
Bei jeder KI-Nutzung würde ich immer starten mit Neugier und Freude an der Nutzung. Ich muss es, also, ne, ich bin immer der Meinung, wir müssen es erstmal nutzen, um dann auch zu gucken, welche Anforderungen wollen wir erfüllen. Was jetzt nicht heißt, dass man einfach wild rumprobiert, ohne vorher zu überlegen, aber ich muss sozusagen erstmal in tatsächliche Überlegungen kommen. Ne, also sozusagen nicht, oh, ich will gerne irgendeine KI benutzen, sondern ne, konkret, ich würde gerne dieses Problem für mich lösen. Aha, welche KI-Tools kommen da in Betracht? Und dann bin ich wieder ne, in so einer relativ konkreten Diskussion. Alles klar, wie funktioniert das Tool? Welche Daten werden dafür benutzt? Was brauche ich in meinem eigenen Betrieb für Datenstrukturen, Datensicherungsmaßnahmen, Rechte und Rollenkonzepte? Also ne, all die schönen Dinge, die uns aus dem Datenschutz lange bekannt sind. Und dann kann ich eine vernünftige Entscheidung treffen. Aber ich muss sozusagen in die konkrete Überlegung kommen, was will ich eigentlich machen?
Wenn ich das dann getan habe und souverän mit meinen Daten eine KI nutzen will, was wäre dein Tipp, ohne jetzt natürlich den großen Microsoft-Pitch zu machen und mir die Lizenzmodelle verkaufen zu wollen?
Ach, schade. Lernen. Immer wieder lernen, jeden Tag. Ja. Das ist auch tatsächlich was ich selber versuche so zu handhaben. Weil, also A, verändern sich die Möglichkeiten und die Werkzeuge schnell weiter. Und ich selber merke auch, wie viel besser meine Ergebnisse werden, wenn ich dann eben mir doch noch mal, weiß ich nicht, den Prompt-Workshop angucke, um einfach noch besser Eingaben zu machen und auch da wieder ne, zu gucken, auf welche Daten kann ich eigentlich überhaupt zugreifen, ja? Welche Daten kann ich zusammenführen, welche auch nicht und Feedback geben. Also da kann ich jetzt auch natürlich nur für die Microsoft-Produkte sprechen, aber zumindest bei unseren Produkten ist es so, dass es immer aktive Feedback-Funktionen gibt und auch die sind total wichtig.
Und ich fühle mich ertappt, weil ich zu oft nach dem Teams-Call sowas wegklicke und ich weiß, wie wertvoll Feedback ist. Ja. Ich gelobe Besserung, Rebecca, an der
vielen
Stelle.
Dank.
Ich sage dir vielen Dank dafür, dass du im Handelskraft Digital Business Talk warst. Es hat mich riesig gefreut. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen Spaß gehabt.
Absolut.
Gut, das ist eine Stunde, die kann man, glaube ich, in so einem stressigen Arbeitsalltag auch mal ein bisschen lockerer gestalten als sonst vieles. Deswegen nochmal an der Stelle ganz vielen lieben Dank. Ich mache noch eine kurze Hausmeisterei, bevor ich dich hier lasse. Seid so nett und denkt dran, der Handelskraft Digital Business Talk ist mehr als nur ein Podcast. Handelskraft, das ist eine ganze Konferenz. Wir haben einen Blog, wir haben einen, und ich halte es auch diesmal ins Bild, ein Trendbuch, was es sich zu lesen lohnt. Und wenn ihr in Sachen KI und Cloud keine aktuellen Neuerungen verpassen wollt, dann folgt meinen geschätzten Kollegen, dem Erik Domrich bei den Cloud News und dem Philipp bei den KI News. Die zeigen in regelmäßigen Abständen monatlich auf, was sich in den beiden Bereichen tut und was es alles zu beachten gilt. An dieser Stelle vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Hinterlasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar und noch viel wichtiger, ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Der Handelskraft Digital Business Talk ist eine Produktion der Digitalagentur DotSource. Dank geht raus an Christian Krötsch, Charlotte Wilfort, Franzi Kunz, Markus Schlefogt und Maximilian Ciasto.